Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zum HR1 Talk. Heute mit unserem Gast, dem Schauspieler und Comedian Rick Cavanian. Hallo, Herr Cavanian.
Guten Morgen.
Herr Cavanian, und Sie haben auch noch jemanden mitgebracht, nämlich Austin Powers, Tucker Powers.
Yeah, baby, yeah.
Und Sie haben noch jemanden mitgebracht, nämlich Isnogut, den bitterbösen Großvezier. Hallo, Isnogut.
Ich habe spontan komplett vergessen, wie ich den gesprochen habe. Das ist wunderbar, völlig auf dem falschen Fuß.
Das passiert, weil Sie nämlich so viele Rollen in diesem Bereich sprechen. Erste Frage gleich. Spricht man die Rollen oder spielt man die Rollen, wenn man einen Film in irgendeiner Form synchronisiert?
Also mein Anspruch, und idealerweise spielt man die Rolle, weil, also ich finde, man sieht das einfach, ob der Kollege jetzt einfach nur sitzt und seinen Text aufsagt oder ob er tatsächlich spielt und Körper und Stimme und Einsatz und versucht, das, was er auf dem Bild sieht, quasi nachzuleben oder mitzuleben.
Dann begrüßen wir doch noch schnell meinen Lieblingscharakter, nämlich Marty, das Zebra aus Madagaskar.
Das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Reichert. Ich hätte nie gedacht, dass ich es jemals zum Hessischen Rundfunk schaffen dürfe, aber
wir
das ist genial.
Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wunderbar.
Dankeschön.
Wie das so läuft, wenn auf einmal Hollywood anruft und sagt, hey, Sie sind die Stimme von Marty, dem Zebra aus Madagaskar. Wie viel Millionen dürfen wir Ihnen bezahlen? Hihi.
Genau.
Ja. Ne? Also darüber und natürlich über vieles mehr reden wir in den nächsten 2 Stunden mit Rick Cavanian. Ich freue mich.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Unseren heutigen Gast kennen Sie aus der Bully-Parade. Dann hat er natürlich in den Filmen von Bully habe ich mitgespielt. Der Schuh des Manitou, Raumschiff Surprise und Huibu, das Schlossgespenst. Rick Cavanian ist heute bei uns. Herr Cavanian, über all diese Filme wollen wir natürlich noch reden, aber wir haben jetzt am Anfang der Sendung über Ihre Rollen als Synchronsprecher gesprochen. Nehmen wir zum Beispiel Austin Powers, Spion in geheimer Missionarsstellung. Da sind Sie die deutsche Stimme von Mike Myers. Wie läuft das ab? Meldet sich der Hollywood? Wer ruft Sie an, um Sie für so eine Rolle zu besetzen?
Also in diesem Fall, das ist eine sehr emotionale Sache für mich, weil ich hatte noch nicht große Synchronerfahrung und mich rief nicht der Regisseur selber an, sondern sein Büro. Und das war damals, ich muss damals sagen, weil Arne Elsholz ist leider mittlerweile verstorben, die große tolle Stimme von Tom Hanks, der auch sehr viel Dialogregie gemacht hat. Und der rief an und sagte, willst du nicht mal zum Casting vorbeikommen? Und ich war total irritiert und dachte mir, ja, natürlich. Und da bin ich dahin und habe gecastet. Und normalerweise ist der Weg ja so, man macht eine Stimmprobe und schickt es dann ans Studio nach Amerika. Und die Amerikaner fanden das gut. Und dann habe ich 5 Tage mit Arne Elsholz im Tonstudio in München verbracht und habe sehr viel von ihm gelernt. Und was eine schöne Erinnerung für mich ist, der Mike Myers hat ja in dem Film eine Brille an und ich habe normalerweise auch eine Brille auf. Und immer wenn ich den Take nicht getroffen habe, hat Arne gesagt, du bist der mit der Brille. Und das war so meine Sozialisation in Sachen Synchron.
Wie oft schaut man sich einen Film vorher an oder schaut man ihn sich überhaupt vorher an, bevor man sich hinsetzt und anfängt zu spielen, zu sprechen?
Genau, also einmal habe ich ihn davor ganz gesehen. Das ist eigentlich normal.
Versucht man möglichst ähnlich dann jetzt in dem Fall wie Mike Myers zu sprechen oder versucht man da eine eigene Nuance reinzulegen?
Also es ist natürlich schön, wenn einem so eine Nuance gelingt, aber die Amerikaner möchten halt immer gerne, dass die Stimme im Ausland so nah wie möglich ans Original rankommt. Also meine Aufgabe ist es schon immer so ähnlich wie das Original zu klingen.
Haben Sie nochmal einen Schlüsselsatz aus dem Film für uns? Irgendeinen dieser vielen Sätze, die Sie gesprochen haben da?
Bei Austin Powers?
Ja, ja.
Bei Austin Powers. Yeah, baby, yeah. Also das ist so ein ganzer Satz. Es ist ja doch schon 99 war das ja.
Ja, das ist schon einige Jahre her. Ja. Und was Sie eben schon gezeigt haben, Sie können in den Rollen nicht nur die Texte sprechen, die ein Autor für Sie geschrieben hat, sondern Sie können in diesen Rollen auch improvisieren. Also das heißt, wenn ich Sie jetzt fragen würde, Herr Powers, Sie kennen Rick Cavanian ein bisschen, wieso rede ich eigentlich schon so?
Nein, gar nicht schlecht.
Nein, also wenn ich jetzt sage, Herr Powers, Sie kennen Rick Cavanian ein bisschen, wieso sagen eigentlich alle Rick Cavanian? Der Rick, der heißt doch eigentlich Richard und ist in München geboren.
Yeah, also die Sache ist die, sehen Sie, er hat damals beim Radio angefangen und redet jetzt wahrscheinlich viel zu laut und die Kollegin der Technik denkt sich, was zum Geil ist hier los, yeah. Die Sache war die, Rick hat irgendwann mal eine Kolumne beim Hörfunk gehabt, die hieß Hollywood News. Und diese Kolumne begann mit dem Opening, hallo, hier ist Rick Cavanian.
Und das war irgendwann einfach zu lahm. Und dann habe ich zum Spaß immer gesagt, hallo, hier ist Rick Cavanian mit den Hollywood News.
Und schon ausgerockt.
Sie wissen, was ich meine.
Ja, absolut. Wenn ich jetzt Marty frage, hey Marty, das neue Programm von Rick, bist du da eigentlich dabei bei Offroad? Darfst du mit auf die Bühne?
Hey, das ist eine echt gute Frage, Mr. Reichert. Das ist das erste Mal, dass mich Rick auf die Bühne mitnimmt und wir haben einen ganzen Sketch. Rick, ich, eine holländische Blumenverkäuferin und ein älterer Mann aus Hamburg.
Was für eine elegante Überleitung. Rick Cavanen steht nämlich auf der Bühne am 7.3. in Frankfurt in der KS, 10.3. in Fulda im Kutz, am 12.3. in Gießen und am 30.3. in Dreieich im Bürgerhaus Sprendlingen. Bei Offroad sind die ganzen Figuren mit dabei. Also nicht nur die, die man aus Filmen kennt, sondern sie haben ja auch eine ganze Reihe von Figuren selbst kreiert. Dimi zum Beispiel, Dimitri, den Griechen.
Das ist richtig, Herr Reicher, das freut mich und macht mich ein bisschen stolz hier beim Hessische, das ist so schön auf Griechisch, Hessische Rundfunk, man kann sich gar nicht genug Zeit dafür nehmen. Ja, es ist schön. Der Dimitri ist, wie soll ich sagen, ein Ego-Alter von Rick. Also ich habe den immer irgendwie mit dabei und lass mich bitte ausreden, Malaka.
Ja. Es ist so der interessant, Sie können auch mit sich selbst reden. Also Sie fallen dann in den Rollen hin und her.
Der Grieche ist sehr frech. Ich sage immer gerne, der Rick, entschuldige, lass mich sagen, der Rick sagt gerne, ich bin sein Ohrschlitz. Ja, Dimi ist jetzt gut. Ich unterhalte mich hier mit Herrn Reichert jetzt. Wieso? Der Herr Reichert hat mich angesprochen, da möchte ich auch darauf antworten. Ja.
Also Rick Cavanen bald wieder in Hessen auf der Bühne, heute im HR1 Talk. Hier ist der HR1 Talk. Rick Cavanen ist heute bei uns, einer der begnadetsten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Außerdem Comedian und wenn Sie ihn noch nirgends auf der Bühne oder im Film gesehen haben, Rick Cavanen hat eine Stimme, die er gerne mal Hollywood-Filmen leiht und spätestens da wird ihn jeder bestimmt schon mal irgendwo gehört haben. Rick Cavanen, geboren am 26. Januar 71 in München, Sohn armenischer Einwanderer aus Bukarest. Nun ist Bukarest, wenn ich mich richtig erinnere, die Hauptstadt von Rumänien. Erklären Sie uns, wie das alles zusammenhängt.
Ja, also beide Familien, die Großeltern meiner Eltern, meine Urgroßeltern sind, also ein Teil war in Anatolien, in Izmir, der andere Teil war, glaube ich, eher so in der Istanbuler Region. Und diese, nee, halt, falsch. Ein Teil aus Izmir, der andere Teil tatsächlich aus Armenien, so war's. Die sind dann eben während des Ersten Weltkriegs vertrieben worden und sind dann nach Rumänien, ging es weiter, über Umwege, ich glaube über Russland und Bulgarien, ich weiß nicht wie, sind sie dann in Bukarest gelandet. Dort sind meine Eltern in den 30er Jahren zur Welt gekommen und dann Anfang der 60er nach München geflohen, ausgewandert. Ja.
Wenn man den schönen Namen Richard Horatio Cavanen trägt, passiert es einem da, dass man vielleicht in der Schule oder im Kindergarten das mal komisch angeguckt wird. Ist Ihnen das passiert?
Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen, Herr Reichert. Das ist mir laufend passiert. Es hat wirklich extreme Blut, wie sagt man nicht Blut, ich habe nicht geblutet, aber es hat Blüten geschlagen. Und zwar, die haben wirklich die gröbste, wie sagt man, Verhunepiepelung war, irgendwann kam einer mit der Idee, man könnte meinen Vornamen umdrehen. Und Richard umgedreht ist Drakir und Cavanen, mein Nachname geschrieben, ist umgedreht Nainavak. Also hieß ich irgendwann Drakir Nainavak. Und wie junge Menschen halt so sind, ging es dann noch weiter. Aus Drakir wurde Dracula durch die Herkunft meiner Eltern aus Rumänien. Und aus Nainavak wurde aus irgendeinem Grund Neunerfak. Ich war dann irgendwann Dracula Neunerfak. So viel dazu.
Ja gut, aber Sie haben letztendlich in Deutschland eine große Karriere gemacht. Sie sind hier angekommen, Sie leben nach wie vor hier, verheiratet mit einer Hessin.
Richtig.
Sind Sie optimistisch, was das Miteinander-Auskommen angeht? Also auch wenn Sie die momentane Situation betrachten, oder sind Sie pessimistisch?
Das ist bei mir ehrlich gesagt so ein Rauf und Runter. Und das ist eine Frage, die mich sehr berührt, weil ich immer versuche, optimistisch zu sein. Und dann gibt es ganz einfach diese Tage, wo du dir denkst, Nee, wir lernen es nicht, wir lernen es nicht, wir lernen nichts aus der Vergangenheit, wir lernen nichts, wir lernen. Und dann gibt es Tage, doch, jetzt lernen wir was und dann, es ist wirklich immer so ein Auf und Ab. Aber ich bin, also unterm Strich, komm, also das irgendwie muss es vorwärts gehen.
Ab wann war Ihnen klar, ich mache was mit Medien?
Spät, mit 25, also eigentlich erst in dem Jahr in New York, wo ich auf der Schauspielschule war.
Ja gut, aber Sie haben ja nicht mit der Schauspielschule angefangen, sondern vorher waren Sie in München und haben da für einen kleinen privaten Sender, die Bully Parade war ja ursprünglich eine Radiosendung und Sie haben zusammen mit Bully da eine Morningshow gemacht im Radio. Mhm. Das heißt, Sie sind morgens um 3 Uhr aus dem Haus gegangen und haben dann Witze im Radio erzählt. Mhm.
Ja, so ging das Ganze los, aber es war mir damals eben überhaupt nicht klar, dass das jemals ein Beruf werden könnte. Ich weiß noch, sehr enge Freunde von mir, die haben alle studiert. Ich habe mich auch eingeschrieben für Politikwissenschaft, aber ich habe das eher so halbherzig gemacht und das beim Radio hat mir einfach Spaß gemacht. Aber ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie früher so von zu Hause mitbekommen, Arbeit ist anstrengend, das muss wehtun, da hat man keinen Spaß, das ist 9-to-5 und ja, so hat das gedauert.
Trotzdem Ihre Karriere ja damals schon ein bisschen am Laufen war, sind Sie auf die Schauspielschule nach New York gegangen, die Lee Strasberg Schauspielschule. Wie hat Ihr Vater da reagiert, als Sie gesagt haben, ich werde Schauspieler?
Ja, es war ein ganz schönes und vor allen Dingen damals für mich sehr unerwartetes Erlebnis. Mir hat ein Freund von dieser Schule erzählt. Er hat erzählt, da kannst du 3 Monate, 6 Monate, 1, 2 Jahre, je nachdem, wie viel Geld du hast. Und ich dachte mir, hey, das ist doch keine schlechte Idee. Und eines Tages habe ich zu meinem Vater gesagt, ich würde gerne mit dir essen gehen wollen. Und ich weiß noch genau, wie er mich angeguckt hat. Wer dachte mir, was will er mir jetzt erzählen? Und dann sind wir damals noch zum Jugoslawen. Und da saßen wir da und ich habe gesagt, Papa, ich würde gerne für ein Jahr nach New York auf eine Schauspielschule. Und das hat mich irre Überwindung gekostet. Und mein Vater hat tatsächlich wie aus der Pistole reagiert und gesagt, Junge, das finde ich eine sehr gute Idee. Und ich sagte, was, wie, wieso eine gute Idee? Und dann hat mir mein Vater erzählt, dass er wiederum als junger Mann, also Anfang der 50er Jahre, wohl in Bukarest die Aufnahmeprüfung auf die Schauspielschule nicht bestanden hat. Und ich wusste das nie, er hatte mir nie davon erzählt. Und hat mich da auch unterstützt in New York, absolut. Ja.
Was man auf der weltberühmten Schauspielschule von Lee Strasberg, wie sagt man, Lee Strasberg?
Lee Strasberg,
wir können das hier hessisch sagen.
Strasberg
in New York. Was man da alles lernen kann, das verrät uns Rick Cavanian gleich hier in HR1.
HR1. Genau meins.
Klaus Reichert ist hier. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Bei mir im Studio ist Rick Cavanian, Schauspieler, Synchronsprecher und Comedian. Und mitgebracht hat er Ramon aus Happy Feet. Hallo Ramon.
Ich grüße ganz herzlich. Ich freue mich sehr, Senior Reichert, hier zu sein. Es ist eine Ehre, Ehre, Ehre.
Und Luigi aus dem Film Cars.
Ich bin sehr aufgeregt, Senior Reichert, weil ich bin eine kleine Fiat 500 und hier auf die große hessische Rundfunk ist verrückt.
Okay, einer geht noch. Graf Dracula aus dem Film Hotel Transylvanien.
Was soll das heißen, Graf Dracula? Ich bin Graf, der Vorname ist mir entfallen.
Ja, es gibt, oder gibt es eine Rolle, von der Sie sagen würden, wow, das ist meine Lieblingsrolle, die ist vielleicht am nächsten dran an Rick Cavanian?
Das ist in der Tat, glaube ich, wirklich der Dimitri. Also der Dimitri, ich habe viel mit Dimitri gemeinsam, aber es ist ja so bei meinen Rollen, die beruhen immer auf real existierenden Menschen. Das ist tatsächlich so. Also der Dimitri ist wirklich ein alter Studien- und Schulfreund von mir und der heißt tatsächlich Dimitri und kommt aus Athen. Und was ich an dem geliebt habe, war dieser grenzenlose Optimismus. Der hat sich nie runterkriegen lassen.
Also Sie können Comicfiguren sprechen, Sie können auch verschiedene Sprachen sprechen, Sie können auch relativ gut Dialekte. Kann man das lernen oder ist es vor allem eine Frage von Talent?
Vielleicht ist es ein Stück weit auch Talent. Ich hatte halt eben als Kind das Glück, dass man bei mir in der Familie Armenisch gesprochen hat, Rumänisch gesprochen hat, Französisch gesprochen hat, Englisch gesprochen hat, Deutsch gesprochen hat. Und als Kind macht man sich ja keine Gedanken, sondern man spricht das einfach nach oder mit. Und irgendwann lernst du, ach so, das war jetzt Englisch, ach so. Und das war so die Ursuppe, in der ich mich ja sozialisieren durfte.
Herr Cavanian, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir auch gerne den ein oder anderen Musiktitel für Sie spielen wollen. Unter anderem haben Sie uns Vorschläge gemacht, zum Beispiel Donnersummer. Sind Sie immer begegnet in München? Hat ja auch in München gelebt und hat da produziert.
Nee, das wäre Hammer, nee. Donna Summer ist deswegen...
Pardon, ich wollte nicht... Nein, bitte, bitte. Ich wollte noch dazu sagen, dass Donna Summer sehr gut bayerisch gesprochen hat. Hat uns ihr Produzent, Harold Faltermeier, der auch vor ein paar Wochen hier war, hat uns erzählt, dass sie das richtig gut konnte.
Echt, das ist ja irre. Das macht mich zu einem noch größeren Fan. Ich finde die großartig.
Also sind Sie nie begegnet?
Nee, leider nicht.
Also, wir spielen Ihre Songs. Hier kommt Donna Summer mit She Works Hard for the Money. Unser heutiger Gast war auf der Schauspielschule in New York. Die Lee Strasberg Schule ist legendär. Wer den Film Fame gesehen hat, der wird sich vielleicht erinnern, es ist nicht ganz einfach, da aufgenommen zu werden. Rick Cavanian hat es auf jeden Fall geschafft. Herr Cavanian, wie haben Sie es damals gemacht, die Aufnahmeprüfung für diese Schule zu bestehen? Oder ist es am Ende nur eine Frage von Geld?
Es gibt tatsächlich ein Einstellungsgespräch. Also damals gab es dieses Interview, da kommt eine Dame aus der Verwaltung und die hat mit mir eine Stunde gesprochen und wollte wissen, warum ich das machen möchte und woher ich komme und was ich langfristig damit vorhabe. Und wir haben uns da sehr nett unterhalten und scheinbar aus dem Gespräch hat sie irgendwie so beurteilen können, ja, der Mann wollen wir jetzt mal hier bei uns haben.
Aber es kostet auch schon Geld.
Es kostet auch Geld.
Keine Schule, wo man einfach so hingehen kann und über sein Talent da aufgenommen wird, sondern...
Man muss auch zahlen.
Genau. Wissen Sie noch, wie viel Sie damals bezahlt haben?
Weiß ich noch genau. Ja, und zwar, das war mein Vater netterweise, der hat damals $6.900 gezahlt. Ja.
Was bringen die einem bei da?
Oh, ganz viele Dinge. Ich hatte vor allen Dingen ein wahnsinniges Glück. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Lehrerin. Hope hieß diese Frau und die war der Hammer. Die hat mich von Anfang an gemocht. Und was ich da gelernt habe, ist, es klingt komisch vielleicht, aber sich zu entspannen und gleichzeitig zu konzentrieren, das ist oder gelingt mir heute noch nicht, aber ich merke, je näher ich bei mir bin, desto mehr gelingt das, was ich so vorhabe oder mir vorgenommen habe.
Also um da mal ein bisschen die Dimension klarzumachen, einer der berühmtesten Schüler, die, glaube ich, an dieser Schule gelernt haben, ist Robert De Niro. Mhm. Ne? Und also es gibt aber eine ganze Menge von Hollywood-Schauspielern, die wirklich da waren. Method Acting lernt man da. Das ist so ein Begriff, den hat man vielleicht schon mal irgendwo gehört. Method Acting bedeutet, dass man sich in eine Rolle richtig reinversetzt, dass man versucht, die Gefühle, die man zeigt, in dem Moment nachzuempfinden und dann nicht nur zu spielen, sondern zu leben. Ist das richtig erklärt?
Ja, in etwa schon, auf jeden Fall. Also das ist jetzt so in der Kürze absolut, ja.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie versetzt man sich in eine Figur wie zum Beispiel Marty, das Zebra? Also bei den Menschen kann ich es ja noch nachvollziehen, ja. Aber bei einer Figur?
Bei einer Figur, also es soll jetzt hier nicht irgendwie so besserwisserisch klingen, aber ich hatte ja schon, sag ich mal, die starke Vorlage durch das Original im Amerikanischen von Chris Rock. Und im Grunde ist es ja beim Synchron, hat es viel mit Imitation zu tun. Ne? Ich versuche das nachzuahmen. Aber zum Beispiel bei einer Figur wie Dimitri, der ist mir so nah, den könnte ich auch ohne weiteres jetzt, der Grieche könnte auch sehr dramatisch sein.
Wie versetzt man sich denn in eine Figur wie Jens Maul?
Auch der Jens Maul, also da habe ich leider öfter gefragt, Mensch, wie kommt es eigentlich, dass das so mit dem Sächsischen, dass dich das so interessiert? Und da ist die Geschichte, die, ich weiß noch, als die Mauer gefallen ist, liefen in der ARD nachts, immer so ab 1 oder ab Mitternacht, ganz ausführliche und tolle Dokumentationen. Und ich habe die aus irgendeinem Grund gefressen. Und eines Nachts dachte ich mir, so, jetzt rede ich auch mal so wie die. Und dann hat sich das irgendwie so in mir gesetzt.
Bekommt man am Ende eigentlich ein Zeugnis von der Schule? Also kriegt man dann ein Zeugnis, auf dem steht Dialekte 1, Synchron 1 plus, Schauspiel 2, Fechten 3 minus, Singen und Tanzen 3 plus.
Das ist ungefähr richtig, was Sie sagen. Ja. Fechten war ganz schlecht und Tanzen war auch nicht ideal. Aber,
Lernt man aber auch da.
Ja, das stimmt. Nee, ich habe kein Zeugnis. Es gibt kein Zeugnis. Nee.
Hatten Sie eigentlich damals Vorbilder, als Sie ganz jung oder nicht mehr ganz so jung, aber als Sie als Anfänger an die Schauspielschule gegangen sind?
Also wer mich wirklich, was so die sprachliche Vielfalt und die Komik extrem beeindruckt hat, war immer Robin Williams. Also das weiß ich noch, da gab es so ein Schlüsselerlebnis. Ich glaube Anfang der 90er Jahre gab es diesen Disney-Film Aladdin. Und Robin Williams hat im Original diese Genie-Figur gesprochen, diese blaue Figur, die ja im Original ganz, ganz viele Sprachen und Dialekte spricht. Und mir war damals nicht klar, dass das ein Mensch ist, der alle Stimmen macht und spricht. Und das hat mich umgehauen, als ich das erste Mal im Original gehört habe. Und dann habe ich irgendwann ein Soloprogramm von Robin Williams gesehen und den habe ich wirklich bewundert. Also heute noch natürlich. Also das ist für mich ein ganz, ganz toller Mensch und Riesenvorbild.
Rick Avanian ist heute unser Gast im H1 Talk. Mögen Sie Überraschungen, Herr Avanian?
Es kommt drauf an.
Also, wir haben gleich einen Überraschungsgast für Sie am Telefon. Ja, ich bin sehr gespannt, wie Sie reagieren werden. In 5 Minuten der Überraschungsgast für Rick Avanian am H1 Telefon.
Ach du liebe Zeit.
HR1. Genau meins.
Heute im H1 Talk der Comedian, Schauspieler und Synchronsprecher Rick Avanian. Sie können jede Menge Dialekte, Herr Avanian, ein paar davon so richtig gut. Wie sieht's mit Hessisch aus?
Ich sage mal so, ich bin noch in der Grundausbildung, aber ich habe, wie gesagt, Familie und ich kenne ja auch die Herren von Badesalz recht gut und die sind gute Lehrer und hin und wieder sage ich auch mal, ja, es wird weitermachen.
Damit haben Sie uns natürlich einen schönen Strich durch die Überraschung jetzt gemacht. Am H1-Telefon ist nämlich Henny Nachtsheim. Hallo Henny.
Hallo.
Nee, ne?
Das ist absurd, weil Rick eigentlich gerade bei mir wohnt.
Ich weiß. Übernachten Sie gerade wieder bei Henny Nachtsheim.
Wie das klingt, übernachten Sie gerade?
Ja, ja, ja. Ein bisschen muss ja jetzt auch noch was Besonderes passieren. Ja, ja, Sag mal, Sie gehen zusammen auf die Bühne. Also es gibt dieses Programm Dollbohrer. Genau. Können wir gleich noch erklären, was das ist für die wenigen, die es nicht wissen. Aber Henny, du schreibst auch für das Programm von Rick.
Naja, das Programm gibt's ja jetzt nun schon länger und ich habe in der Entstehungsphase mitschreiben dürfen oder sagen wir mal ein bisschen Input dazu beisteuern. Wenn ich bin jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht irgendwie Löwenanteile dieses Programms geschrieben, das wäre anmaßend. Aber was natürlich klar stimmt, ist, dass Rick und ich uns mittlerweile sehr gut kennen und verstehen und dass es dann auch Spaß macht, auch mal bei gewissen Texten und Nummern zusammenzuarbeiten.
Wie ist das für dich, im Publikum zu sitzen und jemanden zuzugucken, der deine Texte spricht? Welche Angst ist größer? Einmal vielleicht die Angst, einen scheiß Text abgeliefert zu haben oder die Angst, dass es verbockt?
Das Letzte.
wobei, es gibt echt ein schönes Erlebnis, wenn ich das erzählen darf. Ich hatte so eine Art Vorpremiere und Henny hat mich damals in Würzburg besucht.
In Schweinfurt, genau.
Und das war total lustig. Es war ein kleiner Raum, ich weiß nicht, mit 100, 150 Gästen. Und ich habe spaßeshalber einfach so den Gerd, also sein Badesalz-Kompagnon, nachgemacht. Und der Einzige, der gelacht hat, war Henny. Und das war deswegen, weil Henny, das musst du selber erzählen, das war einfach so komisch.
Weil das war der schlecht gesprochenste Gerd, den ich je gehört habe. Das war so der Klang von der, vor allem, weil ich ja weiß, dass Rick ja eben diese Stimmen wahnsinnig gut nachmachen kann. Aber das war so, ich habe gedacht, wenn der Gerd das jetzt hören würde und je länger geredet, umso mehr, ich habe mich wirklich gewunden. Das war so lustig und so schräg. Und dadurch, dass die anderen Leute ja gar nicht diesen Bezug hatten, war ich auch der Einzige, den man gehört hat, was der Rick auf der Bühne gesagt hat.
Du warst wahrscheinlich der Einzige, der erkannt hat, wen er meint.
Ja, genau.
Wir haben heute Faschingssonntag. Macht ihr als Comedians an Fasching Urlaub? Da sollen mal die anderen witzig sein oder macht ihr da mit?
Also ich mache jetzt nicht mit. Also das war schon immer, auch bei Badesalz, war das immer so, wenn Fasching ist, dann haben wir eigentlich eher eine Pause gemacht, weil dann sind die anderen alle sowieso lustig, da brauchen sie uns dann nicht in der Zeit. Damals war es ja auch so, dass wir uns lange Zeit bei den Programmen wahnsinnig viel verkleidet haben und wir haben einmal an Fasching im Musorturm gespielt und dann saßen so unter den 400, 500 Leuten, saßen mindestens 100 Leute verkleidet. Da kommst du auf der Bühne total bescheuert vor.
Das kann ich mir vorstellen.
Das funktioniert da unten, weißt du, du kommst da raus mit einem scheiß Kittelschürze und einem Tuch und denkst, irgendwie spielst die Gisela und oder was weiß ich, oder irgendwie Dings, und da unten sitzen Leute mit einem totalen Aufwand verkleidet.
Du auch. Jetzt bin ich schon auf Vermittlung von Henny zum Du übergewechselt.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Rick, für dich Fasching auch kein Thema. Machst du auch Urlaub?
Ja, genau.
Okay.
Ja, genau.
Es gibt noch eine Gemeinsamkeit, die wir alle drei teilen. Unsere Liebe zum Fußball und in dem Fall natürlich auch zu Jürgen Klinsmann. Und auch der sitzt hier mit am Tisch, Herr Klinsmann. Ich bin sehr froh, dass Sie bei uns sind.
Ja, Herr Reicher, das ist natürlich auch so, gerade am Sonntag. Ich bin selber jetzt auch nicht so der Faschingstyp so und es ist natürlich schön, wenn auch so Experten.
Herr Klinsmann, ja. Wir werden es Ihnen nie verzeihen, dass Sie weder Rick Kevanian noch mich noch in die Nachtsheim 2006 bei Ihrer Aufstellung berücksichtigt haben. Da wäre das Sommermärchen anders verlaufen, oder Henny?
Absolut, das ist ein ganz großer Fehler gewesen, aber gut, hat er teuer für bezahlt, ja. Gegen Italien fertig.
Ja. Ich habe bezahlt. Ja. Es war ein hoher Preis, den ich bezahlt habe. Ich dachte, mir fallen irgendwelche Spieler von damals ein, aber ich weiß es nicht.
Also Rick Kevanian heute zu Gast im HR1 Talk und wir haben ihn überrascht mit Henny Nachtsheim. Euer gemeinsames Programm Dollbohrer, zwei Sätze noch dazu. Es ist nicht ein gewöhnliches Comedy-Programm, sondern ihr lest aus Kapiteln berühmter Bücher, die nie erschienen sind.
Genau, die hat der Henny geschrieben und wir werden am Piano begleitet von unserem Freund Martin Johnson und das macht unheimlich Spaß.
Rick Kevanian heute zu Gast. Und dankeschön, Henny, dass du mitgemacht hast.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Also, danke und noch einen schönen Sonntag.
Tschüss. Komm nicht so spät heim, Rick. Gell?
Mach ich, alles klar. Hier.
Tschüss.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Zu Gast heute Morgen ist bei uns einer der besten Schauspieler Deutschlands, ein großartiger Comedian, der Gott der Synchronsprecher bei uns ist, Rick Kevanian. Hallo.
Hallo, ich bin gerade ein bisschen errötet.
Ja. Ich habe die Messlatte jetzt auch extra unter die Decke gehängt. Kennen Sie sowas noch, so ein Druck, der dann entsteht, wenn die Leute sagen, ja, der Gott der Synchronsprecher oder der beste Schauspieler?
Oh Gott,
oder
natürlich.
Ist das etwas, was man vielleicht so als Schauspieler kurz bevor man auf die Bühne muss, gar nicht so gern hört? Verstärkt das Lampenfieber?
Also es geht zum Glück mit dem Lampenfieber, das funktioniert mittlerweile recht gut, aber das stimmt schon. Also jetzt so im Gespräch finde ich es jetzt auch bei allem Respekt, also so ganz so hoch muss man vielleicht die Latte jetzt, also es gibt ja viele gute
Kollegen. Naja gut, ich meine, Sie machen das, was Sie tun, mit einer Perfektion, die schon bewundernswert ist. Und wenn es mal nicht so funktioniert, dann schicken Sie einfach Jens Maul vor, ne?
Das ist richtig, der Jens hat einfach diese Aufgabe, so ein bisschen aufzuräumen. Da kann die Leute auch an der Hand nehmen und sagen, Mensch, bei uns drüben ist auch alles ganz locker. Macht euch frei, seid gut dabei. 1, 2, 3.
Jo, die meisten Leute kennen eine ganze Reihe von den Figuren, die sie sprechen. Natürlich Ramon, den Pinguin, Marty, das Zebra aus Madagaskar, Dimitri, der Grieche. Wir haben auch ein paar schon heute in der Sendung zu Gast gehabt. Aber es gibt nur ganz wenige Leute, die wissen, dass sie auch die Stimme von Robert Redford, also die deutsche Synchronstimme von Robert Redford, nachmachen können. Und zwar richtig gut.
Das ist ein sehr schönes Kompliment. Das hat sich zufällig ergeben, eben als wir, lustigerweise, schön, dass der
Wolf Schuld spricht es im Original, genau. Auch leider schon verstorben.
Leider, ja.
Aber Sie machen das schon auf eine Art und Weise.
Nun, das ist eine Sache, sehen Sie, Herr Reichert, wenn man längere Zeit in diesem Geschäft tätig ist, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als Kollegen wie jetzt beispielsweise Herrn Hopkins oder Herrn Redford in gewissen Stimmen und Filmen einfach zur Seite zu stehen. Es geht im Grunde darum, das Produkt an den Verbraucher zu bringen. Und da
Rolf Schuld, wir setzen ihm gleich ein Denkmal hier in HR1. Zu Gast bei uns heute Rick Kevanian.
HR1.
Genau meins.
Im HR1 Talk heute zu Gast Rick Cavanian und auch ihm stelle ich natürlich die Fragen des HR1 Fragebogens. Das machen wir hier mit jedem Gast, aber trotzdem ist das jetzt eine Premiere. Ich werde nämlich Rick Cavanian die Fragen stellen und er wird antworten mit der Stimme von Rolf Schuld, also die deutsche Synchronstimme von Robert Redford.
Du liebe Zeit.
Ja,
das habe ich noch nie erlebt.
Ja, langsam, aber das wird ganz gut, weil diese Fragen jetzt nicht ausufernd beantwortet werden müssen, sondern im Grunde mal mit einem Wort oder nur ein kurzer Satz. Und wir probieren das einfach.
Gerne.
Also, es geht los. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ich würde sagen, vielleicht ein halbes Pfund. Lassen Sie mich nachdenken, Herr Reichert. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal einkaufen war. Das hat immer Ilse gemacht.
Ja.
Traurig, man verliert. Sind wir doch bei der D-Mark?
Ja, ja. Nein, wir könnten sowohl in D-Mark als auch in...
Dann ein halbes Pfund, ein Euro?
Ja. Meine schönste Reise war...
Das war mit Abstand Botswana. Es war heiß und wir hatten Löwen gesehen. Löwen, die wir, ja.
Stolz bin ich darauf,
dass ich heute beim Hessischen Rundfunk behaupten darf, kurz Rolf Schuld zu sein.
Mein Lieblingsessen ist?
Das sind natürlich, wo sind wir gerade, Frankfurt? Grüne Soße,
ja.
Grüne Soße.
Ich hasse es, wenn?
Wenn Menschen ignorant und arrogant sind.
Glück bedeutet für mich?
Mit Freunden und Familie Zeit verbringen zu dürfen.
Ich höre im Radio gerne.
Ihre Sendung, Herr Reichert.
Schleimer.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Das Dumme ist, dass es zu viele gibt, die glauben, davon Ahnung zu haben.
Bereut habe ich?
Bereut habe ich einiges. Darüber möchte ich nicht in diese Stimme sprechen.
Ich habe Angst vor...
Ich habe Angst vor, da knüpfe ich an vorhin, anderen Menschen, die tatsächlich ignorant sind und, ja, Sie wissen schon, dumm,
ja,
mit Verlaub.
Ja, ja, ja. Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit.
Ich fände, Robert De Niro wäre schon mal lustig. Oder Robert Redford, das wäre bestimmt interessant.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei...
Bei Robert Redford, weil ich jahrelang seine Stimme sein durfte. Das ist es.
Und ich wäre gerne...
Ich wäre gerne... Wer wäre ich gerne? Ich glaube, ich bin einfach... Wer bin ich eigentlich?
Ja,
Rolf Schuld.
Ja.
Aber ich bin eigentlich Rick Cavanian. Ich weiß es nicht mehr.
Ah,
ich sage nur, Schizophrenie,
nicht,
jetzt oder nie.
Man muss nicht jede Frage umfassend beantworten.
Gott,
heute
Dank.
Zu Gast bei uns Rick Cavanian. Eben gesprochen hat er für uns Rolf Schuld. Und ja, jetzt kommen Sie wieder raus aus der Rolle, wenn das überhaupt noch möglich ist für eine Fesselsendung. Wir spielen den nächsten Musikwunsch. Status Quo mit Just Supposing. Was verbinden Sie mit diesem? Song?
Das ist echt eine ganz schöne Erinnerung, das weiß ich noch. Da war ich mit meinem Vater, der ein ausgesprochener Technik-Fan ist. Da war ich, glaube ich, ja, Ende der 70er Jahre in so einem Technikladen in München. Und da gab es Schallplatten. Und mein Vater hat mich irgendwie in diesen Schallplatten rumwühlen sehen und hat gesagt, such dir mal eine Schallplatte aus.
Eine
Schallplatte, genau. Und das war die Schallplatte von Status Quo.
Das weiß heute eh kaum noch jemand. Doch, die Leute, die HR1 sind, die wissen das garantiert noch, was eine Schallplatte eigentlich war.
Gut, genau, also meine erste Schallplatte war das, genau.
Wir spielen jetzt Status Quo, Just Supposing. Im HR1-Studio zu Gast ist heute der Schauspieler und Comedian Rick Cavanian. Herr Cavanian, die mit Abstand meisten Leute werden Sie wahrscheinlich aus den Filmen kennen, die Sie zusammen mit Bully Herbig gemacht haben. Der Schuh des Manitou, Traumschiff Surprise, dann natürlich Lissi und der wilde Kaiser und natürlich ganz früher die Bully-Parade. Es wird eine neue Bully-Parade kommen, nämlich ein Kinofilm. Was ist da geplant?
Das wird ein Kinofilm und zwar mit all den Figuren, die wir damals, also mit fast allen Figuren, die wir damals gespielt haben. Und das klingt zwar komisch, aber wir haben tatsächlich jetzt 20-jähriges Jubiläum der Bully-Parade und dachten uns zu diesem Anlass, wäre es doch schön mal die ganzen Figuren ins Kino zu bringen. Also es sind zwar die Figuren von damals, aber wir erzählen neue Geschichten. Der Film besteht aus 5 Episoden. Eine Geschichte spielt im Western, so in Anlehnung an den Schuh des Manitou. Eine Geschichte spielt im Kaiserreich, so mit Lissi, Franz und dem Feldmarschall. Und die dritte hat sehr viel mit der Traumschiffbesatzung zu tun und spielt in der Zukunft. Über die 2 weiteren Geschichten, die vorkommen, darf ich noch nichts verraten.
Jetzt springen wir mal zurück, weil Sie sagten, 20 Jahre ist es mittlerweile her. Wie haben Sie Bully Herbig kennengelernt?
Ich habe Bully Herbig kennengelernt 1987. In einem Fahrstuhl und zwar auf dem Weg in eine Münchner Diskothek. Die ist damals Wolkenkratzer und wir kannten uns nicht und wir standen in diesem Lift und auf der Fahrt nach oben habe ich so komische Geräusche gehört. Das waren so
Und ich dachte mir, was ist denn das? Und der Bulli fing an zu lachen. Und irgendwann hat er mir eben gezeigt, dass er hatte so einen Schlüsselanhänger und da waren so 8 Knöpfe drauf und jeder hat irgendwie so einen Ton gemacht. Und er hat sich wahnsinnig amüsiert, weil ich wohl so blöd geguckt habe. Und ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen und seitdem mögen wir uns.
Bevor Sie erfolgreich angefangen haben, Filme zusammen zu machen oder Fernsehen oder auch auf die Bühne zu gehen, hat Bulli Herbig eine Geschäftsidee mit Ihnen entwickelt. Es war, glaube ich, so, dass Sie Anrufbeantworter besprochen haben damals.
Genau, ich war damals 19, es war 1990 im Sommer und da saß ich zu Hause und habe mit meiner Großmutter mittags Kaffee und Kuchen gegessen. Und dann rief der an einem Sonntag und sagte, Rick, ich bin in einem Tonstudio und wir machen hier Sprachaufnahmen für so Anrufbeantworter, komm doch vorbei. Und ich sag so, was? Ich habe nichts verstanden. Ich bin einfach nach Schwabing gefahren in das Tonstudio und dann waren da 2 Freunde. Der eine konnte irgendwie Boris Becker ganz gut nachmachen, der andere Helmut Kohl. Und Bulli hatte so 20, 30 sekündige Texte eben für Anrufbeantworteransagen. Wenn man nicht da ist, dann ist halt so der Herr Kohl ans Telefon gegangen oder Boris. Und zum Schluss hatte er so einen Text für einen Sportreporter übrig. Und dann sagt er zu mir, Rick, mach du den doch mal. Und ich so, was? Das war wirklich, also hat mich in dem Moment total überfordert. Ich stehe da in dieser Sprecherkabine zum ersten Mal in meinem Leben vor einem Mikrofon. Alle gucken mich an. Und dann sagt er, na, dann lies doch mal, was da steht. Und ich sag, Bulli, ich weiß nicht, jetzt lies doch mal. Und da stand irgendwie sinngemäß sowas wie Möglichkeit für Matthäus aus 16 Metern Lattenknaller. Und er gesagt, ja, Rick, jetzt komm, mach mal wie diese Sportreporter. Du hörst doch auch irgendwie heute im Stadion. Und irgendwann hat er mich so rangeführt und dann war es halt irgendwie Möglichkeit für Matthäus aus 16 Metern Lattenknaller. Was macht er denn jetzt, rotzfrechter junge Münchner? Und dann wurde es halt so ein bisschen sportreportermäßig. Und das war dann wie so ein initialer Moment, wo ich gemerkt habe, ach, das ist ja interessant.
Dann haben Sie auch Filme mit Til Schweiger gemacht. Kein Ohrhase, 1,5 Ritter. Til Schweiger ist nun ein ganz anderer Typ als Bulli Herbig. Bei Bulli habe ich immer das Gefühl, den lieben alle. Ne? Wirklich alle. Til Schweiger ist ein Schauspieler, der polarisiert und das ziemlich krass.
Da gebe ich Ihnen total recht. Was wiederum die beiden aber verbindet, ist tatsächlich die Liebe zum Film und auch die Herstellung von Filmen. Also es ist interessant, mit beiden zu drehen. Beide als Regisseure haben, die haben einfach Spaß an dem, was die Kollegen vor der Kamera machen. Und das ist eine tolle Eigenschaft.
Erkan und Stefan, auch mit den beiden haben sie Filme gemacht. Gegen die Mächte der Finsternis 2002. Ich könnte jetzt, wenn ich böswillig wäre, was ich natürlich nicht bin, fragen, wer ist Erkan und Stefan. Aber bei den Jungs hat es wirklich reingehauen. Die hat es wirklich rauskatapultiert aus der Medienwelt. Ich weiß nicht, was die heute machen. Und das zeigt sich, dass das auch ein ziemlich rüdes Geschäft sein kann.
Ja, es ist tatsächlich ein sehr hartes Geschäft und man muss auch wirklich froh sein, wenn man da, also was heißt man muss, aber ich bin da schon, sage ich mal, dankbar, dass ich so lange mitspielen durfte. Es ist tatsächlich keine leichte Aufgabe.
Wacht man als Schauspieler manchmal nachts schweißgebadet auf und hat Angst, dass das Telefon nicht mehr klingelt und keiner mehr einen will?
Ja, sage ich ganz ehrlich, passiert mir heute sogar noch, ja.
Ja, ich wünsche Ihnen natürlich, dass noch viele, viele Rollen kommen.
Dankeschön.
Also, Rick Cavanian kommt nach Hessen auf die Bühne, da können Sie ihn sehen. Die Auftrittstermine finden Sie unter www.hr1.de.
HR1.
Klaus Reichert ist hier. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Und das wünsche ich natürlich auch unserem heutigen Gast, dem Comedian Rick Cavanian.
Dankeschön. Hallo.
Sie sind ein Comedian, der auf die Bühne geht und ein Programm spielt, das eher abläuft wie ein Theaterstück. Das heißt, alles, was passiert, ist genau vorbereitet. Oder beziehen Sie das Publikum gelegentlich auch mit ein?
Also, was Sie sagen, war richtig für die ersten 3 Programme. Und dieses jetzige, das 4. Offroad, ist tatsächlich das erste Programm, wo ich mir erlaube, ganz viel mit den Gästen zu sprechen, zu interagieren, auch zu improvisieren. Und das ist ganz, ganz toll. Das macht mir unheimlich Spaß. Vor allen Dingen macht es so jeden Abend, sag ich mal, anders als den Vorabend.
Was machen Sie? Also, ich meine, es gibt viele Comedians, die suchen sich in der ersten Reihe irgendeinen aus und der wird dann immer wieder, wenn es irgendwie so durchhängt, wird er angesprochen, wird ausgezählt.
Nein, um Gottes Willen, das würde ich nie machen, weil ich selber das schon erlebt habe, als irgendjemand, der im Publikum sitzt, dann kommt einer und sucht dich aus. Das finde ich ganz gruselig, das würde ich nie machen. Also wenn sich was ergibt oder einer ruft was rein, dann rufe ich was zurück oder ich stelle konkret eine Frage und dann wird darauf Bezug genommen, dann schon. Aber dass ich jetzt jemanden so wie in der Schule, nein.
Es gibt zum Beispiel das Phänomen in der Schweiz, dass also ich habe das mal im Fernsehen gesehen, hat ein Comedian hat über ein Programm in der Schweiz erzählt, das er gemacht hat. Und die Leute hätten alle da gesessen und so. Keiner hat richtig so brüllend gelacht. Und er hat gedacht, oh Gott, das war der schlimmste Auftritt meines Lebens. Und danach kam einer und hat gesagt, das war ja super komisch, was Sie gemacht haben. Also keine Reaktion, aber die Leute finden es trotzdem irgendwie gut.
Genau dasselbe ist mir wirklich 1:1 passiert in Ingolstadt. Das war mein erstes Programm, habe ich gespielt. Und in der Pause bin ich vor lauter Verzweiflung, ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Ich habe mir gedacht, das ist der falsche Beruf, vergiss es. Das ist nicht deins, vergiss es. Und dann hatte ich so einen Bammel vor der zweiten Hälfte, habe dann die zweite Hälfte durchgezogen und gesagt, komm, es ist vorbei, überleg dir was anderes. Und plötzlich komme ich so raus und dann stand da so eine Schlange Menschen, die wollten alle ein Autogramm und die haben gesagt, also das hast du echt lustig gemacht, wirklich, also wir haben ganz viel gelacht und wirklich super, also muss ich echt sagen, komm wieder nach Ingolstadt, Rick, das war echt pfundig. Und ich so, Moment mal, wieso erfährt euer Gesicht nichts davon? Also es war ganz schwer, aber trotzdem mochten sie es aus irgendeinem Grund. Aber wie ist die Geschichte in der Schweiz auch noch?
Herr Gavanian, wir spielen den nächsten Musikwunsch für Sie, die Sugar Hill Gang mit Rapper's Delight. Können Sie selbst rappen?
Naja, ich sag mal so.
Nicht, dass Sie es jetzt selber rappen müssten, den ganzen Song.
Amateur, Ü40 Hip-Hop, aber ich liebe es.
Kennen Sie eigentlich die Version, wo Frank Laufenberg, Manfred Sechsauer und Tommy Gottschalk das 1980 gecovert haben, den Song? Es gibt eine deutsche Coverversion. Sie finden sie auch, wenn Sie YouTube.
Du liebe Zeit.
Man muss sagen, früher war nicht alles gut. Also Rick Gavanian heute zu Gast im H1 Talk und hier kommt die Sugar Hill Gang in der Originalversion. What you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. Say if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm at the G. Der Schauspieler und Comedian Rick Gavanian ist auf Tour in Hessen und heute ist er hier im H1 Talk. Das aktuelle Programm heißt Offroad. Rick Gavanian erzählt von seiner Familie. Wo ist der Zusammenhang zwischen Offroad und Familie?
Offroad ist, das ist ein bisschen ehrlich gesagt ums Eck gedacht. Offroad deswegen, weil die ersten drei Programme tatsächlich eben so Ein-Mann-Theaterstücke waren. Und ich habe sozusagen den Pfad des Ein-Mann-Theaterstücks verlassen, hin eben eher zu Stand-Up-Comedy, eher hin zu kleine Geschichten erzählen, persönliche Geschichten erzählen.
Und es gibt diese wunderbare Geschichte von ihrer Großmutter und dem Aberglauben.
Also ich habe meine Großmutter sehr geliebt, aber die war sehr gläubig, die war aber auch sehr abergläubisch und als Kind kriegst du das einfach nicht, du weißt nicht, was da los ist. Und wir haben damals zu fünf, meine Eltern, die Oma, die Katze und ich, wir haben in einer Dreizimmerwohnung in München, im Mehrfamilienhaus gewohnt, im zweiten Stock. Und immer als ich im Hof Kinderstimmen gehört habe, wusste ich, meine Kumpels spielen und ich wollte immer ans Fenster, um zu gucken, wer gerade spielt. Und das einzige Fenster, genau mit Blick in den Hof, war im Schlafzimmer meiner Eltern. Und immer als ich dahin wollte, hat mich meine Großmutter tatsächlich gebremst und hat gesagt, geh nicht ans Fenster, sonst holt dich der Teufel. Und als Kind kriegst du panische Angst davon. Denkst du, um Gottes Willen, Teufel hinterher. Ich habe jetzt noch panische Angst vor Fenstern, aber nein, das ist jetzt übertrieben. Aber es ist also der Aberglaube. Und bei uns haben sie früher echt Kaffeesätze gelesen, die ganzen älteren Damen und Tanten und was sie da Zeug interpretiert haben. Und meine Großmutter war aber, muss man ja echt zugutehalten, eine Frau, die konnte zum Beispiel sehr gut Menschen beurteilen. Einfach nur so auf den ersten Blick. Als Kind fand ich das unmöglich, weil ich habe immer irgendwelche Schulfreunde mitgebracht und sie hat gesagt, der ist nicht gut für dich. Ich so, was erzählst du, Oma? Was mein Kumpel aus dem, was weiß ich, aus Heimat und Sachkunde, ist ein netter Typ. Er wird dir schaden. Schwupps, nächste Woche hat er mir irgendwie einen Füller zerbrochen oder mir irgendwas geklaut. Also das jetzt, ja. Die hatte so einen Sinn, weiß auch nicht. Ganz.
Sie erzählen über ihre ganze Familie in diesem neuen Programm, auch über ihre Frau, die ja Hessin ist.
Ist richtig.
Ja. Und ist ihre Frau eigentlich auch Teil des Showgeschäfts? Arbeitet die auch in der Branche? Oder?
Nee, die hat gar nichts damit zu tun und das tut mir sehr gut. Ich muss allerdings dazu sagen, was mir wahnsinnig hilft, ich weiß gar nicht, ob es meiner Frau so hilft, aber dadurch, dass wir jetzt auch schon wieder 15 Jahre zusammen sind, meine Frau unterstützt mich sehr, sehr eng bei der Arbeit. Zum Beispiel dieses Programm haben wir tatsächlich gemeinsam geschrieben mit Henny Nachtsheim zusammen zu dritt. Und meine Frau ist auch die natürlich, sag ich mal, wenn ich eine Idee habe, dann ist sie die Erste, die es erfährt. Manchmal habe ich da etwas ungünstige Zeitpunkte, aber ja.
Trotzdem es um die Familie geht, sind die Figuren mit dabei. Also Jens Maul ist dabei, Dimitri ist mit dabei.
Also selbstverständlich, der Jens ist immer mit dabei, den kann man mal locker aus dem Ärmel schütteln, da freut sich drüber. Und der Grieche, wie gesagt, ist mein Ego-Alter und ein Ohrschlitz.
Haben Sie eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen als Fans?
Das ist eine gute Frage, das könnte ich gar nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht.
Gibt es Leute, die Ihnen nach der Vorstellung auflauern und sagen, ich will dich jetzt für mich alleine?
Um Gottes Willen.
Um dich jetzt das Blatt nach Kubis zu fragen, gibt es sowas?
Nein. Also so extrem ist mir das... um Gottes Willen, ich wäre völlig überfordert. Ich würde sofort die Feuerwehr rufen.
Was machen Sie denn nach den Vorstellungen? Sie sind hier in Frankfurt zu Gast, da wohnen Sie bei Henny Nachtsheim. Bei den anderen Auftritten wohnen Sie im Hotel?
Nein, ich wohne bei Henny Nachtsheim,
egal wo ich auftrete. Nein,
es ist tatsächlich so.
Zu Henny.
Nein, es ist tatsächlich so.
Kann ich da auch eins?
Wir sind eine gute WG.
Ja.
Nein, es ist so, nach dem Auftritt ist es tatsächlich manchmal etwas einsam, aber ich kann eine Zeit lang ganz gut alleine sein. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, zu lang darf diese Zeit nicht sein. Ich vermisse dann meine Frau und meine Freunde das schon.
Wie lange brauchen Sie, um nach einer Vorstellung runterzukommen und dann tatsächlich einschlafen zu können?
Also ich sage mal so, wenn die Vorstellung 22:30 vorbei ist und ich um 0 Uhr im Hotelzimmer bin, kann ich selten vor 2 oder eher 3 schlafen.
Was macht man eigentlich bis zu so einem Auftritt? Ich meine, Sie reisen tagsüber an und verbringen dann ja viele, viele Stunden in irgendwelchen fremden Städten. Ja, ich meine, Dreieich Sprendlingen am 30. März. Man hört nur Gutes von dem Ort, aber...
Da bin ich beim Henny.
Ja, also genau, da sind Sie ja beim Henny. Aber mal angenommen, Sie sind jetzt nicht bei Henny und irgendwo im Hotel und haben 2-3 Stunden vorher Zeit. Bleibt man da am Aufführungsort oder guckt man sich die Städte mal an?
Also ich gucke mir gerne die Städte an, nur ergibt es sich wirklich durch diese Fahrerei bedingt eher selten. Also aber es ist auch so ein bisschen, wie man eben am Tag so drauf ist. Wenn man gut drauf ist, das Wetter schön ist, dann geht man gerne mal raus. Wenn es eben im Winter oft der Fall ist, dass es irgendwie kalt ist, dann denkst du dir, komm, legst dich noch mal eine Stunde hin oder entspannst dich.
Der H1 Talk heute mit dem Schauspieler und Comedian Rick Cavanian. Schön, dass Sie Zeit haben für uns.
Ich danke für die Einladung.
Herr Cavanian und der Pinguin Ramon aus Happy Feet, der ist natürlich auch immer mit dabei.
Es ist eine Frage der Ehre. Als spanischer Mann muss man mit dabei sein. Entschuldigung, Pinguin, ich verwechsle immer.
Ach, und Marty, meine Lieblingsfigur, das Zebra aus dem Film Madagaskar.
Das freut mich sehr, Herr Reichert. Es ist schön, als Zebra eine Lieblingsfigur zu sein von einem hessischen Star-Moderator.
Oh, mein Gott. Wo darf ich dich hinküssen?
Auf die linke Hufe,
ja,
das
bringt Glück. Ja, super. Ritter Rost haben Sie auch gesprochen.
Lustigerweise, Ritter Rost klingt sehr wie ich, nur ein bisschen jünger. Das ist ganz witzig, ist mir aufgefallen.
Und Mike Myers aus Austin Powers, eine der ersten Rollen, die Sie synchronisiert haben.
Die absolut erste, ja.
Ja. Sie sind geboren 71. Waren dann zu Beginn der 80er 9 Jahre alt, haben dann ihre gesamte Pubertät in den 80ern verbracht. Haben Sie überhaupt noch irgendwelche Erinnerungen an die 80er? Und wenn ja, wie schlimm sind Sie?
Komischerweise gar nicht so schlimm. Ich gebe zu, die Pubertät war schon eine Herausforderung. Ich bin irgendwann mal in der Pubertät, ich bin richtig aus dem Leim gegangen. Ich war richtig dick und dann irgendwie plattfüßig, dann mit dicker Brille und so. Aber irgendwie habe ich mich nicht so schlecht gefühlt. Aber ich war jetzt nicht der Typ, der zwingend bei den gut aussehenden jungen Freundinnen, Mädels angekommen ist. Aber dafür...
Gibt es eine Modesünde, an die Sie sich erinnern?
Ja, ich hatte ein grünes Barett. Aber das finde ich... Ich finde es keine Sünde, weil wenn ich jetzt Fotos von damals sehe, denke ich mir, hey, der Typ, klar, war ein bisschen dick und hat eine dicke Brille gehabt. Der hatte so einen eigenen Style. Ich hatte rote Chucks, eine grüne Jogginghose und ein grünes Barett und dann eine Jeansjacke.
In wen waren Sie verknallt in den 80er Jahren?
Oh, Bo Derek.
Bo Derek. Mit diesen geflochtenen
Haaren.
Was war das für ein Film?
Das Tarzan? Nein.
Nein, Bolero. Genau, dieser Film war das. Das war Bo Derek, glaube ich.
Bo Derek, das muss stimmen.
Bringe ich das jetzt zusammen. Gibt es ein Kultobjekt aus den 80ern? Mal abgesehen von dem grünen Barett, Walkman, Zauberwürfel, C64?
Ja, super Frage. Und zwar ein Kultobjekt der Begierde, was ich so gerne gehabt hätte, war ein, wie sagt man denn, so eine, nicht Boombox, aber so ein großer Kassettenrekorder.
Ghetto Blaster,
das ist es. Den hätte ich gerne gehabt. Fand ich super.
Es gibt Leute, die haben in den 80ern im Grünen Parker im Schlamm bei Wackersdorf gelegen. Haben Sie auch gegen irgendwas demonstriert?
Nee, das habe ich mich damals nicht getraut. Ich bin damals von meiner Mutter und meiner Großmutter immer etwas angehalten worden, mich zu solchen Themen eher zurückzuhalten. Also
Großmutter hat orakelt.
Wer den Stein wirft, kriegt ihn zurück mit Feuerlöscher. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war mir zu gefährlich. Das habe ich besser gelassen.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich gerade jetzt im Moment darauf komme, aber Sie haben auch etwas Wunderbares erfunden, nämlich Gemüsetourette. Das ist ja nun eine Erscheinung, über die müssen wir, auch wenn die Sendung gleich zu Ende, über die müssen wir noch reden, weil das ist was ganz Großartiges. Und ich bitte Sie jetzt, am Ende der Sendung ist es Tradition, dass wir eine Lebensweisheit oder ein Gedicht von unseren Gästen bekommen. Was bekommen wir von Ihnen? Ein kurzes Gedicht oder eine Lebensweisheit? und angereichert mit Gemüsetourette.
Das ist eine super, super, super schwere Aufgabe, weil dieses Gemüsetourette, ich muss mich kurz hier merken, ich will es ein bisschen überspielen, um mich zurückzuerinnern, weil das war aus dem letzten Programm und liegt für mich gefühlt eben doch schon 2-3 Jahre zurück. Also das war der Jens Maul, hat damals in dem letzten Programm einen Staatsanwalt gespielt. Schnittlauch! Und dieser dieser Anwalt hatte eine, mir fällt kein Obst, Pfirsich! So, das wäre so, ach, was haben wir noch? Fisalis. Also der hat auf Gemüse und Obst geflucht. Aber das war jetzt keine Lebensweisheit und kein Gedicht.
Nein. Aber Sie können auch gerne jetzt eine Lebensweisheit oder ein Gedicht oder was auch immer noch vortragen ohne Gemüsetourette.
Ja, also was ich gelernt habe, ist, ich habe es nicht gelernt, es ist gelogen, aber ich hoffe, dass ich es irgendwann mal hinbekomme, ein Ding nach dem anderen zu machen und nicht immer zu versuchen, 2 oder manchmal auch 3 Dinge auf einmal zu erledigen. Ich nehme es mir Tag für Tag vor. Ich hoffe, irgendwann lerne ich es. Ich glaube, das ist eine gute Idee, das nacheinander zu machen.
Danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Rick Cavanian war heute unser Gast im HR1 Talk. In den nächsten Wochen ist Rick Cavanian in Hessen unterwegs. Unter www.hr1.de finden Sie die Termine. Schönen Sonntag wünschen wir Ihnen. Und Marti, was machen wir jetzt?
Ich würde sagen, wir trinken Kaffee und essen Kuchen.
Es ist aber jetzt schon kurz vor 12. Wir könnten schon das erste Bier mal
Sie wissen
probieren.
Doch, als Zebra, natürlich, her mit dem
Bier. Ja, das habe ich mir gedacht. Also einen schönen Sonntag noch.
Tschüss, danke schön.
HR1 als Podcast und täglich live.